Deutschlandradio Kultur. Breitband.
WeRadio.
WeRadio.
Medien und digitale Kultur.
Das Internet ist kein Massenmedium, weil es interaktiv ist und Massenmedien prinzipiell nicht interaktiv sind.
Sagt der Berliner Kommunikationswissenschaftler Norbert Bolz auf unsere Frage, was ist das Netz? Also kein Massenmedium, aber was ist es dann? Das bleibt auch weiterhin die Gretchenfrage, die inzwischen auch heiß auf unserer Webseite breitband-online.de diskutiert wird. Dazu mehr am Ende der Sendung. Dazu begrüßt sie Vera Lenz. Davor schauen wir auf die Zukunft des Handys und der mobilen Kommunikation. Das neue iPhone wird da ganz sicher noch nicht das Nonplusultra sein, aber weist es uns den Weg. Außerdem gehen wir auf wikileaks.org, wo geheime Dokumente von mehr oder weniger großem Wert veröffentlicht werden. Und meine Kollegin Christine Watti hat auch im Netz nach geheimen Dingen geforscht, nämlich nach besonderer Netzmusik, oder?
Richtig, und dabei habe ich auch eine Band entdeckt, die zumindest mit ihrem Namen Ähnliches verheißt wie WikiLeaks. Die heißt nämlich The Secret Archives of the Vatican, die geheimen vatikanischen Archive. Dahinter steckt, so viel verrate ich jetzt schon mal, Musik aus dem Bereich World Fusion von einer englischen Band, die ihre Musik größtenteils zum freien Download ins Netz stellt. Dazu nachher mehr. Außerdem das Musikthema dieser Stunde, Musikblogs. Zwei Funde möchte ich heute vorstellen. Einer kommt von Sven Swift, einem Musiker aus Deutschland, der fleißig frei runterladbare und sehr experimentelle Netzmusik checkt, sie rezensiert und dann regelmäßig Compilations für die User zusammenstellt. Und Blog Nummer zwei ist mein Blog-Lieblingsfund dieser Woche. Das ist setthegramophone.com, ein musikalisches Tagebuch von drei Kanadiern, die ihre Lieblingslieder je mit einer kleinen Geschichte präsentieren. Und den Song kann man dann auch kostenlos runterladen. So auch den Titel Virgin Isles von Loxley.
But it's my flashlight on. Everything is falling. I can't see through the lies of every little ripple. They just grow big and die every single time. The sand on the virgin eyes looks soft like snow. There's glass shards in it. Watch where your feet go into the moon tonight. Under the sea, it's not as far as the moon that's above.
Topic.
15 Jahre ist es her, dass das erste Handy auf den Markt kam, damals von Motorola. 800 Gramm schwer und 33x4,5 und 8,8 Zentimeter groß. Kostenpunkt $4,000. Trotzdem konnten sich schon damals mehrere Hunderttausend dafür begeistern. Wie es heute aussieht, wissen wir alle. Nur selten, wie gestern zum Beispiel, sorgt das Erscheinen eines Handys noch für einen derartigen Massenansturm. Ansonsten ist das Ganze ja Normalität. Doch wie sieht die Zukunft aus? Löst das Mobiltelefon den Computer ab? Werden wir alles übers Handy machen oder ist es ja vielleicht jetzt schon soweit? Moritz Metz hat sich das neue iPhone und natürlich auch die Konkurrenz angeschaut.
10 Jahre hinkten Handys bislang den Entwicklungen der PCs hinterher.
Dieselbe Rechenleistung, die 1998 einen lärmenden Blechkasten unter dem Schreibtisch antrieb, passt heute in jede Hosentasche. Und der Vorsprung schrumpft. Durch ihren flotten mobilen Internetzugang bieten Smartphones heute genug, um eine mobile Kulturrevolution auszulösen, die dem Einzug des Internets in die Haushalte gleichkommen könnte.
Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything.
Das sagt zumindest der Apple-Chef Steve Jobs zum Erscheinen des iPhones vor einem Jahr.
It's a revolutionary mobile thing.
In einem überwältigenden Marketingfeldzug spielte der kalifornische Hersteller gekonnt mit den Erwartungen der Medien und Weblogs, bis die Internetgemeinde verzaubert war und die Apple-Werbekampagne mit eigenen Mitteln unterstützte. Das zeigte sich nicht nur in iPhone-Nachbauten aus Pappkarton und endlosen Warteschlangen am Erstverkaufstag. Mit der zweiten Version des iPhone will Apple nun den Massenmarkt erreichen. Das iPhone 3G bringt einige technische Verbesserungen, ist etwas preiswerter und öffnet sich vor allem für Softwareentwickler. Die sollen innovative Handy-Applikationen entwickeln und die sogenannte Revolution erst richtig anschieben. Einstweilen rüstet sich die Konkurrenz. Android heißt der iPhone-Schreck, ein ähnlich innovatives Handy-Betriebssystem, das der Internetgigant Google mit einer Allianz namenhafter Hersteller wie LG, Motorola, HTC und Samsung vorantreibt. Im Gegensatz zum iPhone ist Android komplett quelloffen. Android soll noch in diesem Jahr erscheinen, wie auch die ersten Geräte der Limo Foundation, einem weiteren namenhaften Herstellerkonsortium, das ebenso auf eine freie Linux-Basis setzt. Unter diesem Zugzwang kaufte der finnische Handyhersteller Nokia jüngst alle Anteile am Smartphone-Betriebssystem Symbian, um das System gemeinsam mit Konkurrenten wie Sony Ericsson unter einer Open-Source-Lizenz anzubieten. 264 Millionen Euro ist Nokia dieser Schachzug wert. Vergleicht man Smartphones mit der Situation auf dem Computermarkt von 1998, macht der Open-Source-Trend auch Sinn. Um jahrzehntelange Monopole wie das von Microsoft Windows zu vermeiden, setzen die Handyhersteller auf Offenheit, Hilfe aus der erfindungsreichen freien Softwaregemeinde und auf dicke Gewinne aus dem Hardwareverkauf. Ob diese Strategie zur angekündigten Kulturrevolution führt? 1998 blühte jedenfalls die wachsende Internetwirtschaft. 10 Jahre später rutscht die Party immer mehr in die Hosentaschen,
sagt Moritz Metz. Und das ist sicherlich auch die Stärke des mobilen Telefons, dass man es immer mit sich führen kann und ja tatsächlich auch tut. Im Studio in Köln begrüße ich meinen Fachkollegen Manfred Kläuber, Computerspezialist seines Zeichens. Hallo, Herr Kläuber.
Hallo.
Herr Kläuber, das ist schon ein nicht unbedeutendes Alleinstellungsmerkmal des Handys, dass man es immer bei sich führt, oder? Das hat doch schon Relevanz für die Zukunft.
Ich glaube schon. Das ist eigentlich der Schlüssel oder das Tor zum Menschen. Die Menschen tragen heute alle ihr Handy mit. Das ist viel, viel bedeutender als der Schlüssel oder vielleicht auch der Lippenstift oder was auch immer. Das Handy ist immer dabei und das ist ein ganz vorzüglicher Weg für die Kommunikationsindustrie, aber auch für die Werbeindustrie, ja, den Weg zu ihnen zu finden. Und den nutzen die.
Ja, gehen wir mal von außen nach innen. Also wie sehen die Handys der Zukunft optisch aus, vom Design her betrachtet?
Ja, ich glaube, das muss man dem iPhone dann schon zugestehen, dass es hier wirklich Maßstäbe gesetzt hat. Wahrscheinlich war es das erste. Die anderen Hersteller arbeiten genauso an solchen Konzepten und haben sie jetzt auch auf den Markt gebracht. Das Entscheidende ist der Touchscreen, also der große Bildschirm auf fast der gesamten Handyfläche, auf denen dann sogenannte Softkey, also durch Programme veränderbare Tasten, die Funktionen darstellen. Das ist eines der ganz, ganz entscheidenden Konzepte, die Apple hier eingeführt haben und das wird sicherlich auch in die Zukunft weisen. Es gibt sicherlich aber auch noch andere Wege, wie das Handy aussehen könnte.
Es gibt ja so ganz futuristische Vorstellungen, da wird, glaube ich, auch schon dran gearbeitet, dass man zum Beispiel ein Handy mit den Augen bedienen kann.
Das ist eine Möglichkeit, mit den Augen bedienen. Es gibt schon Wissenschaftler, die arbeiten daran, dass sie ihr Handy nur mit den Gedanken bedienen können. Ich glaube aber, das sind noch so ein bisschen Spielereien. Der Kollege hat es ja eben auch in dem Beitrag gesagt, die Rechenleistung eines Handys ist noch sehr, sehr viel geringer als die eines PCs und für solche Sachen brauchen sie viel Rechenleistung. Interessanter, glaube ich, wird es in der Frage des Displays. Da gibt es so Sachen wie zum Beispiel einen ausrollbaren Bildschirm. Der kleine Bildschirm ist ja eigentlich der Behinderungsgrund. Auf der anderen Seite muss das Handy immer bei einem sein. Es muss also klein sein. Da gibt es dann E-Ink, nennt sich das, elektronische Tinte. Man kann einen Bildschirm ausrollen, wie so Butterbrotpapier. Und dann hat man auf einmal einen großen Bildschirm. Oder ich habe ein Handy gesehen in Barcelona auf der Weltmobilfunkmesse. Das hat einen eingebauten Projektor, also auch sehr interessant. Und auf diesem Projektor könnte man dann zum Beispiel mit Fingerzeig wieder die Eingabe machen. Also es gibt viele Möglichkeiten.
Cool, das ist echt cool. Aber das Handy ist ja auch, sagen viele, das Tor zum Internet und auch die Brücke zum Fernsehen. Also kommen wir mal dazu, was es alles können wird in Zukunft. Was bedeutet das Tor zum Internet, Brücke zum Fernsehen?
Ja, ich glaube, das Handy wird wirklich so ein Kommunikationsrelais für den Menschen sein. Wir werden demnächst alles, was wir an Kommunikationsdienstleistungen in Anspruch nehmen, wahrscheinlich über das Handy in Anspruch nehmen. Ich habe heute eine interessante Zahl gesehen von der EU-Kommission. Die hat festgestellt, dass 24% der EU-Bürger kein fest verdrahtetes Telefon mehr haben, sondern alles über das Handy machen. Und jetzt kommt noch das Internet dazu. Die Mobilfunkanbieter möchten gerne, dass sie alle Kommunikationsleistungen bei Ihnen kaufen, und mit dem schnellen Internetzugang, der im Moment bei HSUPA, HSDPA bei bis zu 7 Megabit liegen, können Sie auch locker über das Handy surfen. Und das geht jetzt mittlerweile so weit, dass die Mobilfunkanbieter überlegen, Ihnen die Funkzelle für UMTS sogar ins Wohnzimmer zu stellen, weil man dann noch eine viel, viel bessere Kundenbindung zu Ihnen hat, viel bessere Service anbieten kann. Das nennt sich Femtocell, ist das absolute Buzzword in der Mobilfunkbranche im Moment. Also man will das Internet bringen, und auf der anderen Seite wird mit Sicherheit das Handy auch im Fernsehen eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen.
Das heißt aber auch, die Festnetzanbieter haben das Nachsehen, die Zukunft liegt dann wirklich bei den Mobilfunkanbietern.
Ja, das ist so. Und Sie sehen ja auch schon, dass die Mobilfunkanbieter ihre Festnetzdienste, das, was dann noch übrig bleiben wird, zum Beispiel der DSL-Anschluss, das bauen die im Moment kräftig aus. Und auch wenn man sich die klassische Telekom anguckt, der Mobilfunkbereich spielt da immer eine größere Rolle. Also das ist ganz klar. Und ich nehme an, dass das Thema Medien, also die ganzen Medienhersteller, die Filmhersteller, die Major Studios, die eben halt dann Spielfilme herstellen, dass die da auch noch ein Wort mitreden werden. Also die werden sich mit der Mobilfunkindustrie garantiert verbünden.
Eine wichtige Frage ist natürlich auch, was passiert jetzt mit dem Computer? Wird der, so wie wir ihn kennen, verschwinden? Wird also auch das Handy sozusagen zum Computer?
Ja, das ist ein interessanter Trend. Letzte Woche hat so ein Vier-Buchstaben-Laden einen Computer angeboten, der genau in die andere Richtung geht, der nämlich klein ist. Das ist ein 10-Zentimeter-Display, einen kleinen Prozessor, der nicht so wahnsinnig viel Strom schluckt, ein älteres Betriebssystem, was mit diesen kleinen Prozessoren zurechtkommt. Also es gibt eine gegenläufige Bewegung. Die Handys werden immer leistungsfähiger, die Computer specken immer mehr ab, sodass es auf jeden Fall für den mobilen Menschen irgendwie passend ist.
Ich fasse zusammen, die Zukunft des Handys könnte darin liegen, dass es eine Schnittstelle zu allem ist, was wir technisch im Alltag bewerkstelligen. Und die Netze werden dann auch so schnell sein, dass das auch kein Problem sein wird. Vielen Dank nach Köln, Manfred Kläuber, Fachjournalist für Computer. Danke.
Bitte.
Breitband, Netzmusik.
Nach der Kommunikation per Handy zu einer Form der Kommunikation im Internet, den Blogs. Um einen Musikblog, beziehungsweise um zwei Musikblogs geht es heute in der Netzmusik. Setthegrammophone.com ist einer davon. Und dieses Grammophon bestücken in Form von frei herunterladbaren Songs wöchentlich, manchmal auch täglich, drei Kanadier und erzählen ihre Geschichten zu den Liedern dieser exquisiten und manchmal auch recht schrägen Musikauswahl. Im Folgenden möchte zum Beispiel die Band Hot Girl Party aus New York als Vertreter eines enttäuschten Liebhabers doch einfach nur, dass sich die Verehrte endlich ins verdammte Jahrbuch einträgt. Du musst sie doch einfach nur in mein Jahrbuch eintragen. Hot Girl Party, gefunden auf der Seite setthegramophone.com. Und den Link zu dieser Seite haben wir natürlich auch auf unsere Seite breitband-online.de gestellt. Aber Vorsicht, Set the Gramophone ist ein musikalisches Tagebuch dreier sehr rühriger Herren aus Kanada, die die Songs nach 1 bis 2 Wochen auch wieder von der Seite nehmen und durch neue Songs und vor allem auch die dazugehörigen Geschichten ersetzen. Denn zu den Songs gehören kleine Aufsätze, die die Macher der Seite schreiben, in denen sie berichten, zu welchen Situationen die Musik in ihrem Leben passte, wie sie Texte interpretieren. Kurz, es geht um den Soundtrack fürs eigene Dasein, virtuell gleich mal der ganzen Welt präsentiert. Alles ist mit sehr großer Musikliebe zusammengestellt. Da kann man sich schon mal den ein oder anderen Titel ausleihen für die eigene Musiksammlung oder auch auf ganz neue Künstler aufmerksam werden. Zum Beispiel auf Forest Fire aus Brooklyn. Und zum Titel Slow Motion gehört die Liebesgeschichte eines der Set the Gramophone Blogger, nachzulesen auf setthegramophone.com und zu hören hier jetzt auf Breitband.
Breitband Porträt.
Erst kürzlich stand Österreich im Fokus der Öffentlichkeit, klar, die Fußball-EM. Schon eine aufregende Sache, aber eigentlich ja nichts Besonderes. Viel spektakulärer ist dagegen, was sich nämlich unlängst in der Nähe von Wien am Neusiedler See im Burgenland abgespielt hat. Eine außergewöhnliche Segelregatta, die erste Weltmeisterschaft im Robotersegeln. Dabei mussten die Boote 2 Tage ohne Hilfe von außen verschiedene Punkte auf dem Wasser ansteuern, bestimmte Zeiten ihre Position möglichst genau halten und so exakt wie möglich auf einem vorgeschriebenen Parcours segeln. Unter den teilnehmenden Teams machte übrigens die österreichische Mannschaft im Gegensatz zum Fußball gar keine schlechte Figur. Deutschland war allerdings nicht vertreten. Thomas Wagner hat sich den Roboterseglern genähert.
Es regnet in Strömen. Kein optimales Wetter für eine Schiffsausfahrt. 2 Männer im Ölzeug machen dennoch eine kleine Jollesegel klar. Das Besondere daran ist,
dass auf dem Boot keine Crew ist, sondern dass das Boot ganz von alleine fährt und wir an Land sitzen und zuschauen quasi. Also wir sitzen im Trockenen. Wie geht das? An Bord sind mehrere Mikrocontroller und ein Computer und zahlreiche Sensoren. Und das Schiff misst den Wind, seine Position, seine Richtung, weiß einen Zielpunkt, zu dem es hin soll und berechnet sich dann von alleine den passenden Kurs, um zu diesem Punkt zu kommen.
Erklärt Raphael Charvot von der Österreichischen Gesellschaft für innovative Computerwissenschaft, kurz INOC. Ort der Szene, der Yachtclub Breitenbach am Neusiedlersee, rund 60 Kilometer östlich von Wien.
Na, da ist jetzt Wasser reingekommen. Gott sei Dank nicht auf die Computer, nur in den Koffer.
Auf dem kleinen Schiff ziehen sich Kabelbündel übers Deck. Im Cockpit, wo normalerweise der Steuermann an der Pinne sitzt, befindet sich ein Solarpanel.
Ja, wunderbar. Stell's bitte wieder mit.
Wie von Geisterhand bewegt, stellt sich das Ruder erst nach rechts, dann nach links, bevor es auf die Mittelposition zurückfährt. Alles geht vollautomatisch an Bord der kleinen Jolle mit der Aufschrift AVS Robot. Eines von vier Schiffen der ersten Weltmeisterschaft im Robotersegeln. Und es ist eine knifflige technische Herausforderung. Segelboote bewegen sich ausschließlich mit der Kraft des Windes fort und dies manchmal sogar in die Richtung, aus der Wind bläst. INOC-Präsident Roland Stelzer:
Das heißt, wenn das Ziel gegen den Wind ist, dann muss ich einfach so zickzack aufkreuzen. Und da berechnet unser System anhand von den Daten, die wir übers Boot eingeben, auf welchem Kurs zum Wind es wie schnell fahren kann, berechnet es die optimale Route und die optimalen Punkte, wo es wenden muss auf diesen Zickzackkurs.
Das Herz des Schiffes ist ein Linux-Rechner, der mit einer Fülle von Sensoren und elektrischen Stellmotoren verbunden ist. Die verändern Segel- und Ruderstellung, während die Sensoren die Windgeschwindigkeit ermitteln, aber auch die Schräglage des Schiffes und die strömungsbedingte Abdrift. Über einen Kompass und einen GPS-Empfänger kennt der Computer die aktuelle Position. Dennoch ist guter Rat teuer. Wie sieht bei einer gegebenen Windrichtung und einem vorgegebenen Kurs die optimale Segelstellung aus? Darüber streiten sich selbst erfahrene Regattasegler. Roland Stelzer:
Wir haben einfach versucht, das nachzubilden, was der Segler für Entscheidungen trifft. Und das haben wir versucht nachzubilden. Die Hauptmethode, die wir da verwenden, ist Fuzzy Logic. Und Fuzzy Logic ist eine Möglichkeit, wie man Expertenwissen in ein Computerprogramm verpacken kann. Also vereinfacht gesagt, so Wenn-Dann-Regeln kann man in eine Art Programmiersprache übersetzen und der Computer wird mit diesem Wissen gefüttert. Das heißt, wenn man der Segler sagt, wenn der Wind von hier kommt und die Segel so sind, dann muss ich das Segel ein bisschen dichter nehmen oder das Ruder ein bisschen nach links einschlagen.
Damit wäre so ein segelnder Roboter auf dem Neusiedlersee immerhin so gut wie der erfahrene Segler, dessen Erfahrungen in das Programm eingeflossen sind. Zukünftig soll der Roboter aber sogar noch besser segeln können.
Es gibt dann noch Algorithmen und da wollen wir dann weiterarbeiten, dass man mal dieses Expertenwissen reingibt. Das ist einmal eine gute Basis und dann mit anderen Methoden wie genetischen Algorithmen oder neuronalen Netzwerken, das sind dann wirklich lernfähige Systeme, die sich dann selbst optimieren und wenn halt die Wende nicht so gut geklappt hat, probiert es ein bisschen zu verändern und optimiert dann selbst noch weiter.
Solche neuen Technologien dienen nicht nur dem Ehrgeiz der Mannschaften. José Carlos Alves vom Team der portugiesischen Universität Porto:
Wir können unsere Erfahrungen dazu nutzen, automatische Schiffe zu bauen, die auf lange Distanzen verkehren, beispielsweise über den Atlantik, und das völlig autonom. Denkbar wären auch unbemannte Forschungsschiffe, die für lange Zeit unterwegs sind, um in entfernten Gegenden Daten zu sammeln. Wir haben genügend Platz in diesen Schiffen, um Messsonden für diese Missionen einzubauen.
Bitte Rechner booten.
Ja, verstanden.
Eine letzte Funktionskontrolle vor dem Auslaufen der AVS-Robot. Der Rechner wird hochgefahren, das Segel ist bereits gesetzt. Ein kurzer Schubs und die kleine Jolle segelt scheinbar wie von Geisterhand bewegt, selbstständig aus dem Hafen.
Andere Richtung, andere Richtung. Und mehr.
Nur die ersten Meter beim Auspacken aus dem Liegeplatz wird die kleine Jolle ferngesteuert. Doch nur wenig später findet sie selbstständig ihren Weg hinaus auf den See, erklärt Roland Stelzer.
Aus dem Hafen raus fährt das Boot jetzt selbst. Wir ziehen quasi einen Wegpunkt vor dem Boot her, so wie die Karotte vor dem Esel. Und das Boot versucht immer, den Wegpunkt zu erreichen. Wir haben sehr genaue Luftaufnahmen hier vom Hafen und können am Computer, am Land, eben immer den Wegpunkt zuvor dem Boot durch die Hafenausfahrt rausziehen und das Boot folgt eben immer dem Wegpunkt und dann sind wir draußen.
Der Wettbewerb war übrigens auch eine Vorbereitungsrunde für das ehrgeizige Projekt einer Atlantiküberquerung mit Segelrobotern. Und das wird voraussichtlich Ende September vor der Küste Portugals starten. Ziellinie ist dann für alle, die es mal ganz genau wissen wollen, der 60. westliche Längengrad zwischen 10 und 25 Grad Nord. Das war ein Beitrag von Thomas Wagner.
Breitband, Medien und Meinungen.
Last.fm bezahlt unabhängige Musiker. Am Mittwoch startete das Musikempfehlungsportal Last.fm sein bereits seit längerem angekündigtes Artist Royalty Program. Damit sollen künftig auch unabhängige Musiker, die über keinen Plattenvertrag verfügen, für das Streaming ihrer Musik bezahlt werden. Das Tantiemenprogramm sieht eine prozentuelle Beteiligung der Musiker an den Werbeeinnahmen aus ihren Songs vor. Mit allzu viel Geld sollten die Musiker jedoch nicht rechnen, räumte Last.fm-Gründer Martin Stixel ein. Auch die unklaren Vertragsbedingungen stoßen bei Vertretern unabhängiger Labels noch auf Kritik. Allerdings gehen bei Konkurrenzdiensten wie etwa dem MySpace Music Streaming Musiker ohne Plattenvertrag gänzlich leer aus. Offenes WLAN ist kein Verbrechen. Als kleine Sensation wurde ein neues Urteil des Oberlandesgerichtes Frankfurt am Main gewertet. Die Richter entschieden, dass der Inhaber eines Internetanschlusses nicht für Urheberrechtsverletzungen haftet, die ohne sein Wissen über ein offenes WLAN-Netz begangen worden sind. Damit positionieren sich die Frankfurter Richter ganz klar gegen ihre Kollegen aus Düsseldorf oder Hamburg, die in solchen Fällen eine Haftung des Anschlussinhabers annehmen. Massiver Stellenabbau auf dem amerikanischen Zeitungsmarkt. Als blutigste Woche des Jahres bezeichnete Pulitzer-Preisträger Timothy Egan in der New York Times den Abbau von 1000 Stellen bei amerikanischen Zeitungen in der vergangenen Woche. Auch in dieser Woche geht die Entlassungswelle in den Redaktionen weiter. Insgesamt wird der Wegfall von weiteren 2000 Arbeitsplätzen in der Branche erwartet. Das Paradoxe: Während Rendite und Auflagen großer, traditionsreicher Zeitungen sinken, gibt es dank des Internets immer mehr Leser. 40% der Internetserver in den USA besuchen die Webseiten von Zeitungen. Doch trotz größerer Reichweite können Online-Einnahmen den schwindenden Anzeigenmarkt nicht kompensieren. YouTube noch kein Goldesel. Der Internetkonzern Google kann aus YouTube bisher weit weniger Werbeeinnahmen erzielen als erhofft. Mit Anzeigen werde YouTube im laufenden Jahr rund 200 Millionen Dollar umsetzen, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf Insider. Google habe sich angesichts von durchschnittlich mehr als 1 Milliarde YouTube-Abrufen pro Tag deutlich mehr versprochen. Probleme bereiten vor allem Urheberrechtsklagen. Google verkaufe deshalb nur noch Werbung rund um YouTube-Videos mit zweifelsfrei geklärtem Copyright. Das seien aber gerade einmal 4% aller Inhalte, hieß es. Der Suchmaschinengigant hatte YouTube am 9. Oktober 2006 für 1,65 Milliarden US-Dollar übernommen.
Breitband, Netzmusik.
Bei uns geht's in der Besprechung gleich um Geheimnisverrat im Internet, mal ganz zugespitzt formuliert. Aber vorab dreht es sich nämlich in der Netzmusik um Geheimnis, Christine.
Genau, zumindest mal eine Band, die so ziemlich geheimnisvoll tut. Sie hat sich nämlich The Secret Archives of the Vatican genannt. Und die präsentieren Weltmusik im besten Sinne und schimpfen auf ihrer Seite mächtig auf die Vorhersehbarkeit, was Erfolge von Bands in England angeht. Ihr Rezept gegen den Untergang in der Musikmassenindustrie: Sie veröffentlichen zwar hin und wieder mal auch was auf einem kaufbaren Tonträger, also einer CD, stellen aber die meisten ihrer Songs kostenlos zum Download zur Verfügung.
Yeah.
The Stones at the Feet of a Prophet, das waren The Secret Archives of the Vatican. Den Link zur Seite, über die Sie Musik des Bandprojekts aus England runterladen können, finden Sie auch auf breitband-online.de. Zwei Köpfe und eine Menge Gastmusiker stehen hinter The Secret Archives. Den aufregenden Bandnamen hat einer der beiden Gründer mal als Buchtitel gesehen und für gut befunden, das Buch selbst allerdings nie gelesen, also steckt hinter diesem Bandnamen leider keine großartige Geheimnisgeschichte. Wenn eine Botschaft, dann übermitteln die Engländer nur, wir packen möglichst viele Einflüsse in unsere Musik, von Drum and Bass, Trip-Hop und Dub über indische Klänge, arabische traditionelle Musik, was eben gerade so gefällt und passt. Und, das ist auch noch wichtig, am Ende nicht nach einer, Zitat, Guitar-Noise- oder Styly-Pop-Band klingt. Das mögen The Secret Archives of the Vatican nämlich überhaupt nicht. Sie klingen lieber nach sich selbst und bieten ihren Fans statt CDs mit fettem Label dahinter dann lieber die Tracks zum freien Download. Denn Fans sind ja bekanntlich auch nicht die schlechtesten Musikmanager und vor allem Promotion-Mitarbeiter.
Besprechung.
Journalisten stehen derzeit ja am Ruf, zu wenig für Recherche übrig zu haben, vor allem aus Zeitmangel. Und hinzu kommt der Trend zum Recherchieren im Internet, anstatt einfach mal vor die Tür zu gehen. Allerdings bietet das Netz nicht nur jede Menge Artikel von Kollegen, von denen sich prima abschreiben lässt, sondern durchaus auch jede Menge Futter für investigative Journalisten. Zum Beispiel auf der Seite wikileaks.org. Ein Leak ist ein Leck, eine undichte Stelle, und genau für diese Leaks bietet WikiLeak eine Heimat. Hier finden Sie über 1 Million geheime Dokumente von mehr oder weniger großem Wert. Fabian Dietrich weiß mehr darüber.
Meanwhile, a military manual leaked on the internet is revealing details of the way terror suspects are being treated.
Für ein paar Tage ist es das Thema Nummer 1 in den USA. Im Winter 2007 taucht ein als geheim klassifiziertes Handbuch für die US-Soldaten in Guantanamo auf. Von Wachhunden ist da die Rede, die dazu dienen, die Gefangenen einzuschüchtern, und von Möglichkeiten, Inhaftierte vor dem Internationalen Roten Kreuz zu verstecken. Die Nachricht ist ein Skandal und geht um die Welt. Die eigentliche Sensation ist jedoch eine andere. Ein Militärangehöriger hat das geheime Guantanamo-Handbuch in einem Internetportal veröffentlicht. Es heißt WikiLeaks und hat zum ersten Mal bewiesen, dass es den Journalismus revolutionieren kann. Die Gründer der Seite WikiLeaks haben sich große Ziele gesetzt. Sie wollen korrupte Regime zu Fall bringen, investigativen Journalismus fördern, geheime Informationen für alle zugänglich machen. Im Grunde wollen sie die Weltrevolution der Transparenz. Die Idee dahinter ist simpel. WikiLeaks ist eine Internetseite für anonyme Hinweisgeber, die Missstände jeder Art aufdecken. Genau wie das Lexikon Wikipedia basiert WikiLeaks auf dem Mitmachprinzip. Jeder kann anonym brisante Dokumente einschicken und über deren Echtheit diskutieren. Jeder kann das Leck sein, das zum Skandal führt. Ein Held ist man deswegen noch lange nicht. Auf Deutsch gibt es viele Wörter für Spione, Petzen und Blockwarte, aber keines für Menschen, die Geheimnisse aus moralischen Motiven veröffentlichen. Man liebt den Verrat, aber nicht den Verräter. Der australische Hacker Julian Assange eines der Vorstandsmitglieder von WikiLeaks, ist sich dieses Problems bewusst.
In many organizations leaking is viewed as something that is.
In vielen Organisationen gilt es als unmoralisch, Informationen nach außen zu geben. Doch das stimmt nicht. Es gibt da einfach einen Konflikt zwischen der Loyalität gegenüber der Gesellschaft und der Loyalität innerhalb der Firma. Wenn eine Person den Regeln der Gesellschaft folgen will, also Großzügigkeit, Gerechtigkeit und Mut schätzt, muss sie interne Regeln des Schweigens eben brechen und vertrauliches Material veröffentlichen, das Ungerechtigkeiten offenlegt.
Mangels eigener Begriffe bedient man sich im Deutschen eines Anglizismus, wenn über Informanten diskutiert wird. Der Fachbegriff für moralisches Petzen heißt Whistleblowing. Guido Strack, Vorstand des deutschen Whistleblower-Netzwerks, ermutigt Menschen in der Regel mit internen Problemen an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Seite WikiLeaks sieht er dennoch skeptisch.
Aufklärung heißt ja ein bisschen mehr als nur Veröffentlichung eines Dokuments, sondern es geht auch darum, die Hintergründe zu recherchieren und bekannt zu machen. Und ob das WikiLeaks derzeit leisten kann, ist aus unserer Sicht noch fraglich.
Über 1,2 Millionen Dokumente lagern bereits auf WikiLeaks. Es sind große und weniger große Sauereien, Hinweise auf Korruption in Kenia, handschriftliche Anweisungen des Scientology-Gründers L. Ron Hubbard, eine frühe Skizze des Drehbuchs zum letzten Indiana-Jones-Film. Nur wenige Nutzer opfern ihre Zeit, um hunderte Seiten lange Dokumente der Whistleblower zu überprüfen. Sie könnten sich am Ende ja möglicherweise als vollkommen irrelevant erweisen. Die Betreiber von WikiLeaks räumen ein, dass die Gemeinschaft es bislang noch nicht schafft, alle Dokumente auf ihre Echtheit zu überprüfen. Manchmal werden auch Falschinformationen auf WikiLeaks lanciert.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir kennen Jürgen Grossmann gut und er hat eine Villa auf Mallorca, die wahrscheinlich auch nicht in seiner Steuererklärung erscheint. Details werden wir dem Steueramt in Kiel direkt mitteilen. Vielleicht hilft dies, dass wir normale Arbeiter weniger Steuern zahlen müssen. Zumindest wäre dies gerecht und ethisch sowie moralisch richtig. Mit freundlichem Gruß, ein Nachbar.
Dem gefälschten Schreiben über Jürgen Grossmann, den Vorstandsvorsitzenden von RWE, sind zwei Excel-Tabellen und 32 Word-Dokumente beigefügt. Doch irgendwas an diesem Fall ist merkwürdig. Im Forum von WikiLeaks beginnt eine Diskussion. Was sind das für Zahlen? Warum haben die Dokumente so viele Rechtschreibfehler? Schnell wird klar, es ist eine billige Denunziation. Die angebliche Steuerhinterziehung des RWE-Vorsitzenden ist erfunden. Die Dokumente über Jürgen Grossmann werden als unglaubwürdig klassifiziert. Zwar rühmen sich die Betreiber, dass in der zweijährigen Geschichte des Projekts noch kein Leck enttarnt wurde, doch Guido Strack befürchtet, Informanten könnten sich auf WikiLeaks mehr als oft selbst gefährden.
WikiLeaks sichert ja zu, dass es, was die technische Übertragung der Dokumente angeht, Anonymität gewährleistet. Das ist aber lange nicht alles. Es kommt auch darauf an, die Leute davor zu schützen, sich selbst zu offenbaren, ohne dass sie es merken. Denn in vielen Dokumenten gibt es Spuren, die dann letztlich doch wieder Rückschlüsse auf den Autor zulassen, beziehungsweise auf denjenigen, der es verbreitet hat. Oder es gibt auch Inhalte, die einfach nur in einem ganz kleinen Kreis bekannt sind und dadurch sehr schnell den Rückschluss zulassen, wer der Leaker war im Sinne von WikiLeaks.
Kritik erntet WikiLeaks auch von denjenigen, deren Dokumente veröffentlicht werden. In China ist die Seite schon lange zensiert. Die Schweizer Privatbank Julius Baer erreichte Anfang des Jahres vor einem Gericht in Florida, dass die Seite kurzzeitig gesperrt wurde. Und auch im Pentagon zeigte man sich empört über die Veröffentlichung des Guantanamo-Handbuchs. Die Betreiber von WikiLeaks kann das nur freuen. Jeder Protest bringt weitere Menschen dazu, im Internet zu petzen. Mit jedem Skandal kommt WikiLeaks seinem Ziel, den Journalismus zu revolutionieren, ein Stück näher.
Fabian Dietrich war für uns auf wikileaks.org.
Breitband, Netzmusik.
Ja, und musikalisch bleiben wir bei Musikblocks. Set the Gramophone hast du vorhin vorgestellt, Christine. Um welchen Blocker geht es jetzt?
Jetzt geht es um Sven Swift. Der kommt aus Deutschland, macht selbst Musik und hat einen Blog kreiert. Ruboard.wordpress.com. Ein bisschen komplizierterer Link, den wir natürlich auch auf breitband-online.de stellen, damit Sie ihn verfolgen können. Auf jeden Fall auf diesem Blog stellt Sven Swift regelmäßig frei downloadbare Musik vor, sein eigens nur aus ihm bestehendes Musikgericht. Free Free Music at the Court, so das Motto der Seite, auf der Swift Musik rezensiert, die er im Netz aufgestöbert hat. Und regelmäßig gibt es dann Soundtracks, zusammengestellt von Swift unter dem Titel Boring Music. Hier ein Ausschnitt aus der 4. Folge von Boring Music.
Last night I slept, wake up from a dream. If I not was myself, I was somebody else. Only the mirror asks. Of those close beside me, which are you, friend? Give me a hug, don't be shy. Don't be shy. If it wasn't myself, how could I be? Change the cowboy for a lover. Would I choose to leave that horse? Would I love to give my heart? Friend, will you cry when I'm gone? Tell me, friend, will you cry when I am gone?
4, 5. Will you cry? Will you cry? Will you
Ein Ausschnitt aus der 4. Folge von Boring Music. Das ist ein Soundtrack bestehend aus Musik aus dem Netz, die ihre Macher online zur Verfügung stellen. Zusammengesucht hat die Musik Sven Swift, Musikblogger auf ruboard.wordpress.com. Und dieser Blog ist eindeutig ein Segen für den etwas surfmüden User, der sich besonders für experimentelle Musik interessiert. Wer in diesem Bereich wissen will, what's hot today, so auch die Überschrift über den Blogs von Sven Swift, der kann sich ganz gut von ihm leiten lassen. Er spürt alles Neue auf, rezensiert ausführlich, verlinkt und bastelt schließlich die Boring Music Compilations zusammen. Alle 15 Rezensionen ist es dann soweit, inklusive Artwork fürs Cover übrigens. Und so hat man sofort eine richtig echte CD voller Netzmusik im Regal stehen. Swift selbst ist Musiker und klar, auch ihm hat es die experimentelle elektronische Musik angetan. Er besitzt außerdem ein Netzlabel, über das er auch seine eigene Musik und die anderer veröffentlicht, wenn er überhaupt noch dazu kommt, denn ruboard.wordpress.com ist ein sehr gewissenhaft und also sehr regelmäßig geführter Blog. Die Compilations stehen alle zum Download zur Verfügung. Den Link dazu finden Sie auch auf breitband-online.de. Und hier noch ein Ausschnitt aus der 5. Folge von Boring Music.
Remember.
Breitband, Blockspiel.
Unsere Frage, was ist das Netz, hat inzwischen zu einigen Diskussionen auf unserer Website geführt. Sie alle sind ja eingeladen, Ihre Reflexion zu dieser geradezu philosophischen und bislang noch nicht erschöpfend beantworteten Fragestellung ins Netz zu stellen, sei es als Ton oder auch als schriftlichen Kommentar. Wir von der Redaktion sind aber auch losgezogen, haben uns umgehört und die Frage dem Berliner Kommunikationswissenschaftler Norbert Bolz gestellt. Teil 1 der Antwort haben Sie am Anfang dieser Sendung gehört, hier folgt nun Teil 2.
Das Netz ist im Moment eine fantastische Spielwiese, auf dem neue Autoren ausprobieren, wie sie aus ihrer traditionellen Rolle als Leser und Zuhörer heraustreten könnten, um selber faszinierende Inhalte zu produzieren. Im Augenblick wird mehr Schrott als Intelligenz produziert, aber es gibt eine geheimnisvolle Weisheit der vielen. Und vielleicht erleben wir es in nächster Zeit, dass diese Weisheit der vielen den Schrott der vielen überrollt und uns tatsächlich ein faszinierendes Gesicht eines neuen Wissens entgegenstreckt. Ich bin jedenfalls optimistisch.
Eine Antwort von Norbert Bolz, die unseren Hörer Ottos Mops zu einem längeren Gegenstatement bewogen hat, nachzulesen auf breitband-online.de. Nicht ganz so ausführlich meldete sich Brennpunkt alias Norbert Herrmann zu Wort. Auf unsere Frage, was ist das Netz, schrieb er uns zunächst das Wort weitgehend, um anschließend als Audio Folgendes hinzuzufügen. Und ich bitte darum, genau hinzuhören. Ich ziehe rückwärts, damit Sie es nicht überhören. 3, 2, 1, 0.
Überbewertet.
Also das hat uns Brennpunkt alias Norbert Herrmann ins Netz gestellt. Wenn Ihnen das jetzt zu schnell ging, einfach nachhören auf unserer Website. Und am Telefon ist er jetzt. Hallo, Herr Herrmann.
Ha, schönen guten Tag, Vera.
Ja, geht's ein bisschen ausführlicher?
Ich gebe zu, es ist wirklich sehr kurz gehalten, mein Kommentar. Ich hatte eigentlich vor, was viel Längeres zu machen und musste dann immer weiter kürzen und aufräumen, damit das, was ich rüberbringen will, auch stimmt. Es ist tatsächlich argumentativ nicht ganz stichhaltig, was ich da geschrieben habe, aber ich habe Erfahrungen sammeln können, die mich dazu bewogen haben, das zu kurz zu fassen.
Vielleicht erstmal ganz kurz, warum wird das denn jetzt überbewertet aus Ihrer Sicht?
Es ist relativ komplex, aber es werden sehr viele und wurden in letzter Zeit sehr viele Prognosen gestellt, was sich alles wunderbar verändern würde. Und von den Prognosen haben sich nicht alle erfüllt. Und deshalb kommt meine Überbewertung.
Zum Beispiel?
Ich habe beispielsweise im Bereich E-Learning gearbeitet oder auch mal im Bereich New Economy. Und da ist man dann so weit gegangen, das Ding dann nicht mehr New Economy zu nennen, wo ich arbeite, sondern Internet Economy, weil New Economy einfach zusammengebrochen ist. Im Bereich E-Learning ist ganz interessant, dass man auch dachte, man könnte das Lernen an Hochschulen revolutionieren. Und es ist dann doch inzwischen übergegangen zum Blended Learning, dass man nicht nur mit elektronischen Mitteln lernen will.
Andererseits haben Sie ja auch weitgehend geschrieben. Frage also, was ist denn nun gut am Netz?
Sehr viel ist auch gut am Netz, deshalb muss ich mich zurücknehmen, wenn ich sage, es ist alles überbewertet. Zum Beispiel ist gut, dass ich mit meinem Bruder in Malaysia einfach über Skype chatten kann oder mit meiner Schwester in Amerika oder dass ich kostenfrei verschiedene Blog-Systeme verwenden kann und so weiter. Also ich nutze das Netz auch sehr gerne und freue mich, das Netz nutzen zu können.
Sie hatten es ja schon gesagt, Sie hatten ursprünglich eine längere Version und Sie haben auch geschrieben auf unserer Website, Sie hatten 3 Minuten zunächst gemacht. Jetzt interessiert uns natürlich brennend, was war denn da zu hören?
Ich glaube, das war auch so ein bisschen literarischer, der Versuch. Ich habe dann gesagt, was ist das Netz eher, was ist das Netz? Und das Netz isst unsere Zeit langsam auf und verbreitet sich immer mehr, aber ich weiß es nicht mehr genau, wie es dann weiterging dramaturgisch.
Hat Ihnen dann nicht mehr gefallen sozusagen?
Nee, ich fand es dann einfach knackiger, das ganz kurz zu machen. Also ich war schon am Hochladen, habe ich gedacht, jetzt warte ich nochmal. Und am nächsten Morgen kam mir dann die Idee, das jetzt ganz, ganz kurz zu machen.
Alles klar, vielen Dank Norbert Herrmann.
Vielen Dank ans Team.
Ja, danke. Und an die anderen Hörer natürlich auch die Aufforderung, verewigen Sie sich auf unserer Website mit Ihrer Antwort auf die Frage, was ist das Netz? Und das war Breitband, das Medien für Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur. Alle Themen der Sendung finden Sie auch auf der Website breitband-online.de. Hier folgt nach den Nachrichten die Deutschlandrundfahrt live aus Goslar in Niedersachsen. Mein Name ist Vera Linz, ich verabschiede mich, beziehungsweise wir verabschieden uns mit Netzmusik, Christine.
Ja, es gibt noch einen Titel aus den geheimen Archiven des Vatikan, zumindest von der Band, die sich so nennt, The Secret Archives of the Vatican mit Tale of Goat und dazu natürlich die allerschönsten Wochenendwünsche. Tschüss!